Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, wo wir uns heute mit Monstern beschäftigen wollen. Und zwar nicht die, die vielleicht beim Stream unter eurem Bett hausen, sondern die, die gerade, oder das Monster, das gerade die Netflix-Charts dominiert. Nämlich Monster, die Geschichte von Ed Gein. Um ja uns die Frage zu stellen, was diese Serie taugt oder diese neue Serienstaffel, da gehen ja die Meinungen ein bisschen auseinander, wie das alles zusammengehört, habe ich mir unsere True Crime Expertin Jenny mal wieder dazugeholt. Jenny, hallo, ich habe ein bisschen ein Déjà-vu gerade.
Ja, wir haben vor fast genau einem Jahr schon mal hier einen großen True Crime Podcast gemacht über die, auch unter anderem über die Menendez-Brüder-Serie aus der Monster-Reihe.
Ja, insofern haben sich wahrscheinlich unsere Ansichten auch nicht geändert. Du guckst immer noch gerne True Crime, ich eher nicht so, bin da nur so äußerlich dran interessiert, warum das so viele Menschen anscheinend huckt. Und deswegen natürlich wollen wir heute auch ein bisschen dieser neuen Serie, die ja an ein Phänomen anknüpft, was Netflix sehr groß gemacht hat, reden. Und ja, diese Serie auf Herz und Nieren und alle möglichen anderen Leichenteile, die da noch so rumschwirren, prüfen. Ab ins Streamgestöber, Jenny. Also Jenny, das Geständnis meinerseits gleich am Anfang. Ich habe eine Folge geguckt von Ed Gein, der Monster-Serie. Genau wie bei den vorigen Staffeln, wenn man so will, bei den vorigen Serienkillern, habe ich immer gesagt, okay, es ist ein Phänomen, es gucken Leute, also will ich zumindest wissen, was dahinter steckt. Aber nach Episode 1 habe ich auch diesmal wieder gesagt, ich komme einfach nicht über diesen Einstieg hinaus. Ich will also nicht weiter gucken, aber ich will schon dieses Phänomen verstehen, was da gerade wieder die vorderen Netflix-Charts-Plätze der Serien dominiert und was das Netflix-Publikum ja offenbar immer wieder bewegt. Und du hast tatsächlich alle 8 Folgen geschaut. Einmal, nehme ich mal an.
Ich habe alle 8 Folgen geschaut und ich habe auch extra für den Podcast nochmal die ersten 4 Folgen und die letzte Folge geschaut. Ich glaube, die letzte Folge habe ich mittlerweile 3-mal geschaut, weil die ist für mich ein Phänomen, das ich nicht verstehe. Ja, weil ich habe auch nochmal bei Dama reingeschaut. Ich habe auch nochmal in die Menendez-Serie reingeschaut. Also ich bin da dickhäutig, würde ich sagen, was den Grusel angeht.
Sehr gut, sehr gut. Ich finde, das machen wir jetzt immer so. Du guckst eine Serie und ich frage dich dazu aus. Dann habe ich auf einmal viel mehr Zeit in meiner Freizeit. Nein, in Wahrheit finde ich, ist ja ein bisschen fast schon eine Travestie, dass wir hier einen Ryan Murphy Podcast ohne Max aufnehmen, der der größte Ryan Murphy Fan in unserer Redaktion und wahrscheinlich in Deutschland ist. Aber ja, sorry Max, schon mal in den Urlaub. Grüße gehen raus, wenn wir deine Serie jetzt hier völlig zerlegen oder auch nicht, mal gucken. Und wenn ihr euch natürlich für True Crime und für Ed Gein interessiert, freuen wir uns auch über Zuschriften eurerseits. Abonniert uns, bewertet uns, schreibt uns, da freuen wir uns immer. Und nach ein paar kurzen Worten zu unserem Sponsor geht's dann auch gleich los.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblings-Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV+ mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So Jenny, fangen wir doch mal an. Ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, dass da berühmte Namen und vorige Staffeln dahinter stecken. Sortieren wir das doch erstmal ein. Monster, die Ed Gein Story, ist eine Serie, die von Ryan Murphy und Ian Brennan erschaffen wurde für Netflix. Was ist das für eine Welt, die da dahinter steckt? Wer sind diese Menschen? Woher kennen wir die?
Also Ryan Murphy kennt man, glaube ich, wenn man so im Seriengeschäft tätig ist, spätestens seit Nip Tuck. Das war die erste Ryan Murphy-Serie, die ich damals in den 2000 gesehen habe. Ich bin ja, wie schon hier oft erwähnt, ausgewiesener Krankenhaus-Serien-Fan und da ging es immer nur um Ärzte, Schönheitschirurgie Und Ryan Murphy ist dann aber, glaube ich, in den 2010ern besonders bekannt geworden, auch durch sowas wie American Horror Story und dann später American Crime Story. Und er hat ja auch einen großen Netflix-Deal dann abgeschlossen. Er ist bei diversen Netflix-Serien irgendwie mit involviert. Das Interessante bei ihm ist, dass er so ein Superproducer ist, der 1000 Sachen produziert. Und man dann immer nicht so genau weiß, was ist denn jetzt wirklich eine Ryan Murphy-Serie und was ist, wie in diesem Fall, denke ich, eher eine Ian Brennan-Serie.
Mhm. Gerade jetzt in Staffel 3 hatte ich auch das Gefühl, dass er dann noch viel mehr involviert ist als der Serienschöpfer, mit dem, wo sie zusammen angefangen haben. Und ja, also Ryan Murphy ist für mich auch so ein Blatt, wo ich denke, das ist der Typ, der Glee erschaffen hat zusammen mit Brett Falchuk, was ja auch ein sehr bekannter Kollaborateur von ihm ist, mit denen er viel zusammen gemacht hat, auch American Horror Story zum Beispiel, Scream Queens, sowas alles. Also der hat da schon ein breit aufgestellten Portfolio.
Aber Glee ist eigentlich auf die Idee von Ian Brennan zurückgegangen, okay, weil er auch eine ähnliche Rolle in der Highschool selber hatte. Mhm. Glee ist ja so eine Highschool-Musical Serie, die sich mit sehr ernsten Themen auch beschäftigt hat und auch durch die Inszenierung von dann Musical-Nummern auf Basis von bekannten Popstar-Songs berühmt wurde. Und das war sozusagen die erste Verbindungsstelle. Er hat ein Drehbuch für einen Pilot geschrieben, Ian Brennan, und das ist bei Ryan Murphy gelandet.
Ah.
Und dadurch kam Glee zustande. Und dann haben sie, also sie arbeiten nicht bei allen Ryan Murphy-Serien zusammen, sondern eben bei ausgewählten. Und dazu gehört die von dir erwähnte Scream Queens, The Politician, Hollywood war ja so die erste große Netflix-Serie von Ryan Murphy, die komplett gefloppt ist. Habe ich auch gesehen, die erste Staffel. Ratched, Halston, The Watcher und Monster. Und Monster ist wirklich so der größte Netflix-Erfolg von Ryan Murphy, muss man wirklich so sagen. War so eine Serie, die eigentlich als Limited Series, also Miniserie, angedacht war. Und ich habe mir auch extra die 2021 die Newsartikel angeschaut, als die Serie bekannt gegeben wurde, ob das wirklich als Anthologieserie oder Miniserie bezeichnet wurde. Weil wir müssen ja sagen, klassische Serie hat mehrere Staffeln, die irgendwie aufeinander aufbauen. Dann gibt's die Miniserie, da werden irgendwie 7, 8 Folgen produziert und dann ist es vorbei.
Mhm.
Und dann gibt's das Format Anthologieserie, das insbesondere durch True Detective, glaube ich, sehr popularisiert wurde in den 2010ern. Was im Grunde so die Idee ist, wir machen eine Miniserie, merken, sie ist erfolgreich, wir behalten das Label bei und führen das mit anderer Besetzung, aber ähnlichem Konzept fort. So ist es bei True Detective.
Das haben sie auch bei American Horror Story klar gemacht, wo auch immer dann natürlich Schauspieler und Schauspielerinnen zurückkehrten. American Crime Story ist für mich immer noch so ein, sie hätten Dame auch einfach bei American Crime Story eingliedern können.
Ja, wobei American Crime Story, da ging es glaube ich nie so sehr um den Horror.
Mhm.
So, also Dame oder die Monster-Serie ist so eine Mischung aus American Horror Story und American Crime Story sozusagen.
Stimmt, ich habe nur nie drüber nachgedacht, so ein Zwischending.
Das Konzept von Dahmer, was ja die ursprüngliche Miniserie war, die im September 2022 veröffentlicht wurde, war, was wäre, wenn wir so einen extrem bekannten Serienkiller nehmen, der in der Öffentlichkeit auf eine bestimmte Weise dargestellt wurde, nämlich als Monster sozusagen, also dieses Zwiespalt zwischen Mensch und Monster, wie wird der Mensch, der schreckliche Taten verbracht hat in der Öffentlichkeit als Monster, also auch etwas Übermenschliches, Unmenschliches dargestellt. Was wäre, wenn wir den nehmen und wieder zurück auf das Menschliche herunterdampfen? Ist so die Idee hinter der ersten Monster-Serie, das ist auch die Idee hinter der zweiten und auch so ein bisschen die Idee in der dritten, aber ich glaube, sie geht verloren in der dritten Serie, die jetzt rausgekommen ist. Monster kam 2022 raus, war so ein Spät-Lockdown-Serie gefühlt noch. Also damals, als man noch alles geschaut hat, was so im Herbst bei Netflix rauskam.
Mhm.
Also Squid Game gehört für mich auch so ein bisschen zu dieser Ära. Wurde als Miniserie verkauft, was glaube ich auch dem Erfolg zuträglich gewesen ist, wie bei Adolescence dieses Jahr.
Was ja auch zur Anthologieserie jetzt erweitert wurde,
ja,
obwohl
also,
es eine Miniserie war.
Haben wir ja schon oft hier im Podcast erwähnt, man lässt sich leichter darauf ein. Und dann wurde es innerhalb von 28 Tagen zur zweiterfolgreichsten englischsprachigen Serie überhaupt und ist immer noch in der Top 5 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien.
Mhm, auf jeden Fall. Also da es ist natürlich auch ein bisschen Verführungstool. Man sagt, du hast etwas Abgeschlossenes, komm doch rein bei Netflix und dann bist du eingestiegen und denkst, na gut, dann kann ich auch die zweite Staffel gucken. So bin ich zumindest auch lange bei American Horror Story dabei geblieben, obwohl ich immer in späteren Staffeln gemerkt habe, oh, das interessiert mich alles gar nicht mehr. Aber ich habe jetzt investiert in diese Serie, ich will sie weitergucken. Insofern, also ich habe ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu Ryan Murphy Serien, einfach so zum Tonfall. Ich mag, dass er auf jeden Fall auch queere Geschichten vorangebracht hat jetzt im Laufe seiner Karriere ganz stark. Ich tue mich aber immer ein bisschen schwer mit dem Pacing und der Figurenzeichnung und häufig hat man irgendwie einen spannenden Einstieg und dann meandert es irgendwo hin im Laufe der Staffel. Insofern, ja, seine Serien sind häufig erfolgreich, haben aber dann auch wieder gemischte Kritiken in der Mehrzahl der Fälle. Gerade so, wenn es so um sowas wie Ethik bei True-Crime-Unterhaltung geht, Annäherung, was ist eigentlich mit den Opfern, beleuchtet er die genug oder nicht, ist immer so ein Thema dabei. Genau, aber da befinden wir uns jetzt also mit Ryan Murphy als Showrunner und Schöpfer von den Monsterserien. Aber was sind überhaupt die Monsterserien? Vielleicht fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen. Wenn Leute jetzt zum ersten Mal bei Netflix über Monster, die Ed Gein Story stolpern, denken sich, wieso hat das eigentlich so einen Zusatztitel? Was soll das?
Also, der Erfolg von Monster Staffel 1, was ja eine Miniserie war, war ja über alle Maßen groß. Die Kritiken waren schon damals gemischt, die Reaktion sehr kontrovers. Also auch so Verwandte von den Opfern von Jeffrey Dahmer haben sich damals schon gemeldet und die Serie scharf kritisiert, weil die Serie eben auch thematische Freiheit genommen hat, Beziehungen dargestellt hat zwischen Dahmer und seinen Opfern, die so vielleicht gar nicht existiert haben oder wofür es keine klaren Beweise gibt. Aber die wurde auch prämiert. Also Evan Peters hat einen Emmy dafür bekommen.
Oh wow, das wusste ich gar nicht.
Ja, und dann kam 2024 die zweite Staffel. Also es hat 2 Jahre gedauert. Die hieß Monster, die Geschichte von Lyle und Eric Menendez. Lyle und Eric Menendez, das war so ein Fall prä-O.J. Simpson. Also ich würde sagen, der größte Gerichtsfall der 90er in den USA war die O.J. Simpson-Geschichte, die Ryan Murphy ja selber schon verfilmt hat in American Crime Story.
Staffel 1.
Und die 90er waren ja in den USA so eine ganz große Zeit von öffentlich im Fernsehen übertragenen Gerichtsprozessen. Mhm. Und einer der ersten großen aus dieser Zeit war der Gerichtsprozess um Lyle und Eric Menendez, die ihre Eltern umgebracht haben sollen. So, und die auch immer noch im Gefängnis sitzen.
Ja, also man könnte sagen, viele denken ja vielleicht, Monster ist einfach jedes Mal ein neuer Serienkiller. Aber es ist ja doch eher so, dass Jeffrey Dahmer mehrere Leute umgebracht hat und die Menendez-Brüder in Anführungszeichen nur ein Opfer? Nee, warte mal,
zwei die Eltern. Sollen ihre Eltern ermordet haben. Genau, weil wer Mindhunter geschaut hat, kennt ja die Definition von Serienkiller. Da gehört eine geplante eine Planung dahinter, auch eine Wiederholung von Tatabläufen
und
mehrere Opfer längeren Zeitraum. Und deswegen werden die Menendez-Brüder eigentlich nicht als Serienkiller klassifiziert. Die Menendez-Show wurde auch kritikermäßig sehr gemischt aufgenommen. Ich hatte insgesamt damals schon das Gefühl, dass auch das Publikum so, das jüngere Publikum, was sich ja online auch sehr stark äußert, da auch schon gemischtere Gefühle hatte, weil die Serie, glaube ich, auch ein bisschen unentschlossen war zwischen, sind die Menendez-Brüder jetzt eigentlich Monster oder vielleicht auch Opfer? Mhm. Und hat also mit so ein bisschen gespielt und ich glaube auch schärfer an den Kritikpunkt ist die physische Darstellung der Hauptdarsteller gekommen, weil es wird Ryan Murphy ja immer nachgesagt, dass die Kamera, auf die er natürlich auch irgendwie Einfluss haben könnte, sich aufgeilt an den Körpern der Stars sozusagen, der männlichen Stars insbesondere. Und bei den Menendez-Brüdern, also wenn man die erste Folge nochmal schaut, denkt man, ja, das Körperbild der in Anführungszeichen Monster in der Serie ist immer sehr, sehr wichtig. So. Und das wäre die erste Folge von der Ed Gein-Serie, die jetzt dieses Mal...
Ich habe bei dieser Szene sehr viel darüber nachgedacht, was mir ein halbnackter Charlie Hunnam sagen soll. Hängendes Augenlid oder nicht, es ist ja doch sehr ein Körper, der da inszeniert wird.
Ja, der Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam und Pacific Rim-Star Charlie Hunnam, der da in einer Ganzkörper-Nackteinstellung vor seiner Mutter rumsteht, die von Laurie Metcalf gespielt wird. Also kurz zurück, die Menendez-Serie war nicht so ein großer Erfolg wie die Jeffrey Dahmer-Serie, aber sie war immer noch ein Erfolg. Sie war die dritterfolgreichste Show 2024 nach der zweiten Staffel von Squid Game, die auf Platz 1 stand, und The Perfect Couple, die ich komplett vergessen habe, dass sie existiert, mit Nicole Kidman, die wohl auch sehr erfolgreich war. Und ja, wenn man die drei vergleicht, ist für mich schon sehr spannend, wie sich das Konzept von Monster weiterentwickelt hat, als quasi Anthologie-Serie aus Versehen. Mhm. Die, also wäre immer vorher, vielleicht haben sie vorher gedacht, wir könnten daraus auch eine Anthologie-Serie machen, aber es wurde auf jeden Fall nicht vorher so verkauft, als die damals herauskam. Und wenn man sie drei halt vergleicht, ins, oder schon die ersten beiden, dann sieht man schon einen sehr sich wandelnden Ansatz. Also damals habe ich ja schon gesagt, ist die Idee, so das Menschliche wieder in dem Monster zu finden. Und gleichzeitig wird auch so, und das macht die Serie auch interessant und teils auch wirklich gut, gezeigt, wie quasi die Öffentlichkeit, insbesondere die juristischen Instanzen und die Polizei, während damals seine Taten vollbracht hat, quasi ihm das auch indirekt ermöglicht hat, das zu tun, weil er hat sich ja, sein Opferschema waren ja marginalisierte Gruppen, also People of Color und queere Personen sozusagen, die er angelockt hat und umgebracht hat. Und die Polizei hat dann durch ihre eigenen sozusagen homophoben und rassistischen Vorurteile das
befeuert.
Auch befeuert, mhm, indirekt. Und das war ein interessanter Aspekt, dass quasi man nicht nur in dem Kopf von Jeffrey damals in der ersten Serie, sondern auch so einen Blick auf die Gesellschaft hat, die da ihn ermöglicht hat.
Ah, siehst du, das ist nämlich spannend, weil ich nur die erste Folge geguckt habe, dachte ich immer, es ist einfach wirklich auf ihn fokussiert, er steht im Fokus und deshalb war es so schwierig dann zu sagen, man soll sich nicht mit dem Täter identifizieren, aber ja, da kommen noch eigene, also stehen dann Figuren in der ersten Staffel oder in der Dama-Serie für die einzelnen Institutionen ein oder ist es eher so ein Allgemeinschlag von, hier schreibt die Zeitung was und hier berichtet das Fernsehen was?
Das ist schon so ein Allgemeinschlag und man merkt es auch, also gerade wenn man die erste Folge nochmal schaut, da gibt's schon so Andeutungen, weil die erste Folge von Dama, also der ersten Serie, ist unglaublich gut. Also wirklich, das ist mir beim ersten Mal schauen jetzt gar nicht so aufgefallen, weil ich dachte, oh mein Gott, wann kommen jetzt die unerträglichen Mordszenen? So, was ist immer so, wenn ich solche Serien schaue, ich mag das eigentlich nicht. Also ich schaue True Crime, aber mir geht's eher um die Psychologie und nicht um den Gore, mhm, sozusagen. Aber wenn man die nochmal schaut, die beginnt ja eigentlich mit seinem letzten Opfer, dass er in einer Bar kennenlernt, ein schwarzer, queerer Mann, denn er flirtet mit ihm in einer Bar, bringt ihn nach Hause und dann wird so aus der Sicht seines Opfers quasi sehr intensiv gezeigt, wie die Situation in der Wohnung immer seltsamer wird. Also da ist erst der Geruch und dann, dass Dama die Tür zuschließt und das spitzt sich dann alles zu, bis beide offen im Austausch darüber sind, dass der eine den anderen umbringen möchte wahrscheinlich. Mhm. Und dann wird immer das Opfer sehr stark in die Großaufnahme genommen. Du hast immer seine Gefühle. Und irgendwann entkommt er dann eben aus dieser Wohnung. Halbnackt rennt er durch die Straßen und trifft ein Polizeiauto und sagt, da wollte mich ein Typ umbringen. So. Der ist komplett verrückt, der wollte mich umbringen. Und das Erste, was die beiden weißen Polizisten bei diesem schwarzen Mann tun, ist halt so an ihre Waffen zu greifen und zu denken, der ist irgendwie voll auf Drogen und ist eine Gefahr für sie. Ja. So, und das sind so diese Beobachtungen, die sich durch die ganze Serie ziehen in der ersten Staffel und die einem jetzt relativ klar machen, was so der Point des Ganzen ist. Neben dem Psychogramm von Jeffrey Dahmer, das eben dank Evan Peters auch sehr wirkungsvoll und vielschichtig ist. Also je mehr man aus der Monster-Serie generell schaut, desto mehr lernt man Evan Peters in der ersten Staffel schätzen.
Okay.
Gerade wenn man jetzt Charlie Hunnam sieht.
Aber du meintest ja, es gibt eine Entwicklung dann von dieser ersten Staffel, die du ja noch gut findest. Was macht denn die zweite Staffel anders und wo entwickelt sich dann das zur dritten hin?
Also die zweite Staffel, oder mein Gefühl so von außen ist, dass die erste Staffel ein relativ klares Bild davon hatte, wer Jeffrey Dahmer ist und wie es seine Taten einzuordnen hat, mhm, sozusagen. Also da ist gewisse Empathie da, wegen seiner Kindheit und der Frage, wie ist er zu dem geworden, was er ist und was er getan hat, sozusagen. Und bei den Menendez-Brüdern in der zweiten Staffel ist mein Eindruck insgesamt gewesen, dass die Macher selber nicht wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen, weil die eben auch sehr widersprüchlich waren. Also die Serie beginnt sehr, sehr poppig, auch mit vielen Popsongs aus der Zeit und macht sich auch so ein bisschen über die beiden lustig und es wird alles sehr übertrieben, sonnig, LA-mäßig auch inszeniert, was ein kompletter Kontrast zu der Dama-Serie ist, wo es immer dunkel und trüb ist.
Ranzige Kühlschränke.
Genau. Und die beiden werden ja zuerst als Mörder ihrer Eltern präsentiert, die da mit Pumpguns in das Wohnzimmer hineingehen und Chloe Sevigny und Javier Bardem erschießen sozusagen und danach komplett durchdrehen und sozusagen von außen gesehen in einer Krimiserie einfach alles falsch machen, was man falsch machen kann, wenn man jemanden umgebracht hat. So wird es auch dargestellt. Und dann im Verlauf der Serie wechselt die Serie immer hin und her so zwischen diesen, sind die jetzt eigentlich lächerliche Leute, die einfach nur an das Geld ihrer Eltern ran wollten? Oder steckt da noch mehr dahinter? Also es ist immer so, und gleichzeitig werden die beiden auch stark fetischisiert in der Darstellung ihrer Körper. Es gibt so diese Incest-Vibes, die immer herausgestellt werden. Also irgendwie auch so ein bisschen so dieses Boulevardeske, was ist das extremste, aufgeilendste, was wir an dieser Story finden können. Und dann gibt es irgendwann in der, ich glaube, fünften Folge dann so einen komplett harten Einschnitt, wo man eigentlich die ganze Folge, so ähnlich wie bei Adolescence, mit einem der Brüder verbringt in einem Gespräch, in einer Art Verhör oder ein Gespräch einer Psychologin oder sowas war das, glaube ich, wo er die Missbrauchsgeschichte durch seinen Vater erzählt. Und das ist dann auf einmal so ultra authentisch inszeniert. Also authentisch ist immer in Anführungszeichen, weil auch Authentizität in einer Serie oder einem Film immer
inszeniert ist. Aber entgegen dem, was die Serie vorher gemacht hat.
Genau. Und dann hast du auf einmal dieses, oh mein Gott, muss ich jetzt Mitgefühl mit diesen Menschen haben? Und das schwankt die ganze Zeit, dieses zwischen Aufgeilen an ihn und gleichzeitig sind sie ja selber sozusagen von ihrem Vater in Anführungszeichen ausgeschlachtet worden, missbraucht worden. Und dann endet die Serie eben auf so einem, wir wissen auch nicht, wie wir uns dazu positionieren, okay, so einen Punkt. Und was gleichzeitig passiert ist, ist eben im Vergleich zu Dahmer, wo man sehr, sehr viel Zeit mit Evan Peters verbringt, ist bei den Menendez-Brüdern so eine klare Distanzierung drin, dass es auch immer gleichzeitig um ihre öffentliche Wahrnehmung geht. Weil es ja auch um einen Gerichtsprozess geht, ja, in der Serie. Ja. Und in der dritten Staffel, jetzt über Ed Gein, nimmt das komplett überhand mit der öffentlichen Wahrnehmung. Weil in der Staffel geht es wirklich, es geht irgendwie um Ed Gein, aber es geht vor allem um Ed Geins Wirkung der Popkultur.
Ja, finde ich spannend, weil natürlich man als Außenstehender als in der Öffentlichkeit immer nur über die Medien irgendwas wahrnimmt eigentlich. Da gab es vor kurzem auch so einen Lady Diana Dokumentarfilm, wo ich auch dachte, interessant, sie nur sozusagen aus der Fernsehperspektive, die man sozusagen kannte, zu zeigen. Aber was ist eigentlich der Mensch dahinter? Das kriegt man halt nie so richtig raus. Warum wurde denn jetzt wahrscheinlich Ed Gein zur dritten Hauptfigur erhoben? Das ist natürlich eine große Frage. Ich meine, wir hatten Dahmer, den kennt man einfach als Namen. Die Menendez-Brüder hat mir vorher nicht so gesagt, aber du sagst, es war halt ein berühmter Gerichtsprozess. Warum jetzt gerade Ed Gein?
Also Ed Gein ist sowas, ich glaube in der Popkultur schon sowas wie einer der Urserienkiller nach Jack the Ripper. So, also Jack the Ripper ist, glaube ich, so einer der berühmteste Serienkiller. Ja. Wenn du irgendjemanden fragen würdest, würden sie wahrscheinlich Jack the Ripper, ja, sagen. auch wenn es vorher natürlich schon einen Serienkiller gab vor Jack the Ripper. Und ich finde auch seine Story gar nicht so interessant. Aber das ist noch meine Meinung. Ich warte immer noch auf den Film über H.H. Holmes, den Mörder. da wollte Scorsese mal einen Film mit Leonardo DiCaprio machen. Aber egal.
Aber du meinst, weil es einfach ein Vorläufer war, der zum ersten Mal so auch dokumentiert wurde, vielleicht, ja, in den Medien?
Also Ed Gein, da diskutieren die Leute ja heute noch, ob er überhaupt ein Serienkiller ist. Hm. So, aber was seine Wirkung war, ist, dass er in der Nachkriegszeit, in den 50er Jahren, wo natürlich Fernsehen als Massenmedium immer wichtiger geworden ist, gleichzeitig Zeitung als Massenmedium wichtig schon war, die Leute auch aus der großen Depression sozusagen herausgekommen waren, durch den Krieg gekommen waren und den Herausforderungen in ein wirtschaftlich florierendes Land, so ist ja immer die Außenwirkung der USA in den 50er Jahren. Und dann kommt diese Geschichte von diesem mehr oder weniger Einsiedler in Wisconsin, in irgendeinem sehr gläubigen Kaff, hat er gewohnt. Ich rede jetzt sehr abfällig darüber, aber so wirkt das halt auf mich. Ich komme auch aus einem Kaff, nein. Also die Morde an sich, ne, also jetzt mal wirklich, die Morde sind eigentlich gar nicht so von ihrer Wirkung vergleichbar mit dem, was ein Jeffrey Dahmer oder ein Ted Bundy getan hat oder getan haben soll. Also rein von der quantitativen, von den Verbrechen, ja, die er begangen hat. Aber was Ed Gein so zu einem Ghoul, um das englische Wort, weil das ist auch einer seiner Spitznamen.
Plainfield Ghoul oder Butcher of Plainfield, habe ich gelesen.
Ja, gemacht hat, ist einerseits natürlich die Morde. Er hat den Mord an zwei Frauen gestanden, beziehungsweise wurde er dessen überführt. aber vor allem auch seine Leichenfledderei und Leichenschändung. Also Ed Gein ist wohl auf nachts auf Friedhöfe gegangen, hat dort Leichen ausgegraben, die noch relativ frisch waren, hat dann Leichenteile mit nach Hause genommen, hat also dieses Bild, was den Polizisten sich gezeigt hat, als sie in sein Haus gekommen sind, ist halt wirklich so, dass es wurde dann in den Zeitungen verbreitet, hat sich eingebrannt und auch eingebrannt die Popkultur, nämlich dass er eben aus Leichenteilen auch Haushaltsgegenstände gebastelt hat. Ich möchte das gar nicht so detailliert beschreiben. Wer die Serie gesehen hat, muss das jetzt verarbeiten, weil die Serie ist extrem explizit in dem, was da gezeigt wird.
Also zeigt sie auch, weil ich es ja nicht gesehen habe, nur kurz zur Einordnung, wie ihr die herstellt, diese, weiß ich nicht, zum Beispiel Lampen oder so, was auch immer er da getan hat? Oder ist es eher so, dass die fertigen Produkte dann präsentiert werden?
Also er zeigt, wie es herstellt. Er zeigt, also die Serie zeigt, wie er es herstellt. Sie zeigt, wie er es benutzt. Es gibt da recht früh in der Serie schon eine ganze Szene, wo er aus einem Schädel eine quasi seine Bohnensuppe isst und so. Und das wird da auch so ein bisschen, also ich würde nicht sagen, dass sich die Kamera wirklich daran labt, aber das ist schon so ein bisschen zwinkernd mit, schaut mal, was wir hier für grausame Sachen machen, inszeniert, weil das so auch so lustvoll irgendwie auch gezeigt wird, dass da Charlie Hunnam da alleine in seinem Haus ist, sich diese Bohnensuppe kocht, das in diesen abgesägten Schädel hineinpackt und dann wirft er so die Dose der Bohnensuppe quer durch den Raum in den halt irgendwie auf seinen Haufen mit lauter Bohnensuppen und dann löffelt er so und redet mit sich selbst. Also da ist keine Handlung in dieser Szene, sondern es geht nur darum zu zeigen, wie abgründig sein Leben ist.
Ja, das ergibt dann für mich aber auch wieder Sinn, wenn ich mir die vorigen Staffeln angucke. Wir hatten damals so einen Serienkiller, den wir jetzt in die Psyche oder was auch immer eintauchen. Dann musste die Serie eins draufsetzen mit Leute, die ihre Eltern umbringen. Wie kann man sowas tun? Und wie kann man das jetzt noch steigern mit jemandem, der mit Leichenteilen irgendwelche Sachen anstellt? Total eklig.
Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, als das bekannt gegeben wurde, ich bin ja da recht pragmatisch, also ich möchte ja auch wissen, ist das eigentlich ein interessanter Typ für eine Serie?
Ja.
So? Ist immer seltsam, wenn man so über reale Menschen spricht oder denkt, die reale Verbrechen gemacht haben. Und Ed Gein ist ja offensichtlich interessant genug, weil er wurde in zig Filmen verarbeitet in irgendeiner Form, die ihr alle gesehen habt auch. Psycho, Schweigender Lämmer, Texas Chainsaw Massacre, dazu muss ich, glaube ich, dann noch was sagen. Aber als das bekannt gegeben wurde, dachte ich so, der ist doch voll langweilig. Also es ist kein Serienkiller. Das heißt, es gibt relativ wenige Taten. Er war ein Einsiedler. Das heißt, er hat mit niemandem irgendwas zu tun.
Er war
sozusagen
so ein Bauernjunge, oder?
Ja, also wird er auch in der Serie so ein bisschen dargestellt. Und diese alte Geschichte, auch schon wieder ein Killer, der Probleme mit seiner Mutter hat. Na, herzlichen Glückwunsch. Habe ich ja noch nie gesehen. Und wenn man dann die Serie schaut, also ich wurde in meinen Vorurteilen bestätigt, weil ich dann schon das Gefühl hatte, dass da sehr viel gestreckt wurde, um seine Geschichte interessanter zu machen.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, würde ich am liebsten im Bett bleiben und Serien schauen. Und zwar den ganzen Tag. Warum eigentlich nicht? Mit Emma geht das jetzt noch kuscheliger. Zum Beispiel mit der 27 cm hohen Elite Airgrid Matratze. Die hat nicht nur einen Federkern mit 7 Komfortzonen, sondern auch die besondere Airgrid Technologie. Die sorgt dafür, dass ihr auf eurer Matratze geradezu schwebend liegt, egal in welcher Schlafposition. Und die Elite Airgrid Matratze bekommt ihr jetzt sogar noch günstiger. Denn bei Emma läuft vom 3. bis zum 30. Oktober der große Herbst-Sale. Das heißt, ihr könnt auf Matratzentopper und andere Schlafprodukte gerade bis zu 50% sparen. Eure neue Matratze wird dabei kostenlos geliefert und sogar wieder abgeholt, falls ihr nach 100 Nächten Probeschlafen nicht zufrieden sein solltet. Mit dem Code Streamgestöber mit OE spart ihr sogar nochmal weitere 5% extra. Also schnell zugreifen unter emma-matratze.de. Und wenn es dann so richtig bequem ist, könnt ihr vom Serienbinge gleich in eure eigenen Traumwelten weiterreisen oder ausgeruht in den nächsten Serienmarathon starten.
Ich fand es ja vor allem auch interessant, als ich mit Max in der Monatsvorschau bei uns drüber gesprochen habe und er dann meinte, ja, das ist nicht nur diese Person, sondern kommen halt später auch noch so Elemente rein wie Alfred Hitchcock und die Inspiration, die er wahrscheinlich Psycho geliefert hat oder eben auch Tobe Hoopers Texas Chainsaw Massacre. Klingt das in der Serie wirklich an und bereichert es diese Staffel oder?
Also ich würde sagen, dass es das, was die Serie am ehesten interessant macht, weil ich Ed Gein eben als Täter für eine 3-Folgen-Serie interessant finde und mehr nicht, muss ich halt ehrlich so sagen, gerade wenn er von Charlie Hunnam gespielt wird, was ich, naja, ich bin da zwiegespalten. Ich finde das wahnsinnig interessant als Konzept, so einen Serienkiller nicht nur zu nehmen und dann zu schauen, wie haben denn die Leute über ihn berichtet, sondern wirklich das auch gegenüberzustellen mit, wie sehen denn eigentlich die Filme aus, die er inspiriert hat, so, weil das wird sehr, sehr intensiv gemacht. Mhm. Also schon sehr früh in der Serie kommt Alfred Hitchcock, gespielt von Tom Hollander, vor. Ich liebe Tom Hollander, bitte verwechselt ihn nicht mit Tom Holland, dem Spider-Man, sondern Tom Hollander ist
Stolz und Vorurteil.
Stolz und Vorurteil.
Lovely Potatoes.
Pirates of the Caribbean, ja, vor allem, glaube ich. Er spielt immer so kleine Männer mit Komplexen. Mhm. Und da ist er vielleicht auch die richtige Besetzung von Alfred Hitchcock. Allerdings bin ich keine Freundin davon, Schauspieler zu besetzen, die man maximal mit Masken verändern muss, damit man ihnen auch am ehesten diese Rolle abnimmt.
Ja.
Alfred Hitchcock war ein recht korpulenter Mensch. Tom Hollander ist das nicht. Mhm. Und dafür wird halt viel gemacht, damit er so aussieht. Aber man hat sehr früh dann in der Serie ein Gespräch zwischen Alfred Hitchcock und Robert Bloch, dem Autor von Psycho, wo sie über Ed Gein sprechen, weil Ed Gein eben das Vorbild war für Norman Bates in Psycho, ja, der von Anthony Perkins gespielt wurde. Anthony Perkins wird gespielt in der Serie. Er ist eine Figur. Seine Beziehung zu Hitchcock wird gezeigt. Das ist so der erste Punkt. Dann kommt Toby Hooper rein, der irgendwie in einem Supermarkt oder in einem Einkaufszentrum sich vorstellt, wie er Leute mit einer Kettensäge umbringt und dann erklärt, wie Ed Gein ihn dazu inspiriert, Leatherface, also den Bösewicht aus Blutgericht in Texas, wie er in Deutschland heißt, also einer der einflussreichsten Horrorfilme überhaupt, wie ihn das dazu beeinflusst hat. Dann kommt der Buffalo Bill aus Schweigender Lämmer vor, wird auch gespielt von einem anderen Schauspieler. Mhm. Also man sieht nicht nur Filmausschnitte, man sieht nicht wie heißt er? Jetzt habe ich den Schauspielernamen vergessen. Der Buffalo Bill in Schweigender Lämmer von Jonathan Demme spielt. Man sieht quasi Filmausschnitte, die du kennst, die ich kenne, die nachgespielt werden. Also die Janet Leigh Duschenszene, wo sie umgebracht wird im Psycho, wird nachgespielt. Und dann wird da aber auch Ed Gein reinversetzt, sozusagen. Also erst hast du das Gefühl, okay, wir haben die Geschichte von Ed Gein und parallel dazu wird die Entstehung von Psycho erzählt und dann verschwimmt das immer mehr, sodass sich dann Ed Gein hineinfantasiert oder die Serie fantasiert sich Ed Gein hinein in diese berühmte Duschenszene aus Psycho. In Leatherface schwingt die Kettensäge rum. Das siehst du dann auch mit Charlie Hunnam sozusagen. Ja. Und dann, das ist ja noch nicht das letzte. Der Höhepunkt für mich, positiven wie im negativen, ist die letzte Folge, die im Stil von Mindhunter gedreht ist.
Im Stil von
Mindhunter? Die ist wirklich im Stil von Mindhunter gedreht. Also vielleicht zur Erklärung. Mindhunter ist eine meiner absolut liebsten Netflix-Serien überhaupt. Stammt von David Fincher unter anderem. Handelt von, basierend auf realen Ereignissen von der Entwicklung des Profilings von Serienkillern im FBI. Mhm. Das heißt, die ganze Serie basiert darauf, dass FBI-Profiler quasi echte Serienkiller interviewen.
Und versuchen, sich in ihre Köpfe reinzusetzen,
genau, man
und
sieht,
eine Strategie zu entwickeln, wie man die verstehen
Taten
kann.
Nicht, abgesehen von, ich glaube, einer Ausnahme. Man sieht die Taten nicht, sondern man hört diese Killer reden.
Ja.
Und Mindhunter hat stilistisch sehr starke Auffälligkeiten. Also natürlich so das Format, dass man immer an einem Tisch sitzt und dann wird das Tonband angeschaltet und dann sitzen sie sich gegenüber und der Killer redet. Aber das Auffälligste sind so diese großen Einblendungen von Ortsnamen, die den ganzen Bildschirm einnehmen. Und wenn du dann die achte Folge und letzte Folge von dieser Ed Gein-Serie schaust und dann die Einblendung eines Orts siehst, denkst, oh mein Gott, was fängt denn hier an?
Bitte kein Crossover zu Mindhunter.
Und auch die Figuren kommen indirekt vor, weil die Mindhunter-Figuren, die drei Profiler, hatten ja reale Vorbilder, zumindest die zwei Männer. Und in der Ed Gein-Serie wurden dann die echten Personen gecastet. Also Robert Ressler, der das Mindhunter-Buch geschrieben hat und das Vorbild für die Jonathan Groff-Figur aus Mindhunter ist, die anders heißt in der Serie, kommt als echte Person hier vor und wird gespielt von einem Schauspieler und interviewt Ed Gein, wie bei Mindhunter sozusagen.
Und ich habe sogar gelesen, dass einer, der einen Killer in Mindhunter spielt, auch jetzt hier in Ed Gein Story wieder die gleiche Rolle hat.
Der Darsteller von Jerry Bruders, der diesen Frauenschuhfetisch hat in Mindhunter, der taucht hier wieder auf.
Ja. Okay, das ist für mich natürlich auch ein Zeichen. Also Ryan Murphy hat ja immer so die Popkultur auch, glaube ich, im Hinterkopf. Er kennt genau, welche Bilder Leute wahrscheinlich, also die große Mehrheit der Zuschauenden kennt und aufrufen kann. Und da knüpft er dann dran an. Es klingt für mich aber auch so ein bisschen so, als würde das sehr weit auffächern, dieses Feld von ich muss jetzt hier ganz viel reinwerfen, was die Leute kennen, was wieder meine Ansicht unterschreibt, von dass die Serie sich dann einfach so ein bisschen von ihrer Ursprungsidee entfernt in der Mitte. Eigentlich finde ich es spannend, weil als Filmfan will man natürlich vielleicht wissen, was da zusammenspielen könnte, kann es aber auch nie ganz nachprüfen, was jetzt Wahrheit und was Erfindung ist. Und dann kommen wir an so einer Stelle an, wie der von Vicky Krieps gespielten Figur Ilse Koch, oder ich saß in Folge 1 einfach nur da, als dann die für die Quote Bitch of Buchenwald eingeführt wurde. Ich glaube, im Deutschen heißt sie nur die Hexe von Buchenwald, die dann auf ihrem Pferd da mit offener Bluse zwischen den Nazis irgendwelche Judenjagd. Ich dachte, was ist gerade passiert? Was soll das? Was hat das in dieser Serie zu suchen?
Fragst du mich jetzt? Ja, musst du, glaube ich, Ian Brennan fragen vor allem. Also die Idee, die erzählerische Idee ist, dass man quasi Ed Gein als Produkt seiner Erziehung natürlich durch seine dominante und extrem religiöse und in jeder Hinsicht lustfeindliche Mutter erzählt, aber auch als Produkt von Popkultur, die den Anstoß für seine Fantasien gibt. Also ich würde nicht sagen, dass die Serie das Argument macht, dass er seine Taten vollzieht, weil er ein Comic über die in Anführungszeichen Bitch of Buchenwald gesehen hat. Ilse Koch war ja die Frau des Lagerkommandanten und ihr wird auch durch Häftlingserfahrungen halt ein sehr sadistisches Verhalten nachgesagt. Ihr Verhalten wurde aber auch so in der insbesondere amerikanischen Popkultur quasi sehr, sehr stark noch überzeichnet, dass sie eben, also es gibt dann Geschichten, wo man heutzutage gar nicht mehr weiß, gibt es da eigentlich wirklich Beweise für, was sie aus den Überresten von Häftlingen gebastelt hat sozusagen. Mhm. Sie war auch ein großer Einfluss in der Entwicklung des Nazi-Sploitation-Film-Genres. Ilsa, She-Wolf of the SS ist so einer der berühmtesten Filme aus dem Genre, einer, der gar nicht mal so gut ist. Es gibt bessere, zum Beispiel Salon Kitty. Aber das nur am Rande. Sie hat diese Imagination von sadistischen Frauengestalten aus der Nazi-Zeit, die gleichzeitig erotisch aufgeladen sind, sehr stark befeuert. Ihre Präsenz, die Nachrichten über ihre Taten und die ihr nachgesagt wurden. Also sozusagen, sie hat die Popkultur schon unabhängig von Ed Gein beeinflusst, aber in der Serie wird das Argument gemacht, dass er sozusagen Fotos erstens von den grausamen, schrecklichen Zuständen in befreiten Konzentrationslagern sieht und dann sieht er einen Comic von ihr,
genau,
sozusagen. Also nicht ein Comic, das sie gemacht hat, sondern ein Comic über ihre Taten.
Wo sie übersteigert dargestellt wird als,
genau,
diese Hexe.
Und dann beginnt so dieses leicht problematische, dieser Erzählstrang mit der Ilse Koch in der Ed Gein-Serie, weil ich glaube, viele Menschen schauen diese Serie mit einem halben Auge, während sie irgendwie aufs Handy schauen. Mhm. So wie viele Netflix-Serien geschaut werden. Mhm. Und wenn du das machst, dann denkst du irgendwann, okay, Ed Gein hat mit Ilse Koch Funkgespräche geführt, während sie im Gefängnis war, weil diese Serie quasi sich erst, also du kommst ja mit dem Mindset rein, ich sehe jetzt sowas wie Dahmer, so. Und Dahmer hat gar nicht so sehr mit Fantasien gearbeitet. Aber in Ed Gein geht es eigentlich gar nicht so sehr um das, was Ed Gein wirklich getan hat, sondern das, was sich Ed Gein vorgestellt hat und wie wir uns Ed Gein vorstellen, dank der Filme, die wir über ihn indirekt auch gesehen haben.
Und dann kommt man in so eine Spirale der Träume und Vorstellungskräfte, wo man einfach gar nicht mehr sagen will.
Wo er mit Ilse Koch redet, wo er sie in einer Bar trifft, sozusagen, und sie ihn für einen Soldaten hält. Und dann eben auch gegen Ende, wo er ihr, das stellt er sich zumindest vor, ein Funkgerät ins Gefängnis schickt und dann mit ihr so funkt über ihre Taten und so weiter und so fort. Und ich glaube, so diese Vermischung zwischen Realität und Wirklichkeit bei den Filmen, die in der Serie zitiert werden, also Psycho, The Texas Chainsaw Massacre und insbesondere auch das Schweigen der Lämmer, das ist eine Sache, das kannst du, glaube ich, als Zuschauer oder Zuschauerin noch leichter differenzieren. So, wenn Ed Gein mit der Kettensäge rumtanzt.
Ja.
So. Aber die Geschichte mit Ilse Koch, die dann zu seiner Fantasiefigur wird, also er stellt sich dann auch vor, es gibt so eine Szene, die erinnert ein bisschen an Night of the Living Dead, diese Stürmung des Hauses durch Zombies, aber es sind KZ-Häftlinge, die auf das Haus von Ed Gein zulaufen und er ist erst zwischen ihnen und muss sich dann im Haus verbarrikadieren. Und das sind halt Dinge, klar, das kann man vielleicht noch trennen, aber das wird dann eben filmisch gesehen nicht sehr klar gemacht, so was ist eigentlich Wirklichkeit in der Serie und was nicht.
Mhm.
Also es gibt ab und zu solche Elemente, insbesondere wenn es um seine Mutter geht, weil seine Mutter stirbt ja in der ersten Folge.
Genau, dann holt er sie wieder aus dem Grab.
Dann holt er sie wieder aus dem Grab, beziehungsweise ihre Grabnachbarin holt er, glaube ich, raus und setzt sie in ihr Schlafzimmer.
Ja, stimmt. Da habe ich mich auch gewundert, warum jetzt die Nachbarin, aber der andere ist ja nicht rangekommen.
Ja, das andere Grab war irgendwie verschlossen. Und es gibt immer mal, also mit filmischen Mitteln meine ich sowas wie, man sieht erst die Leiche in ihrem Stuhl sitzen, so wie man das eben auch aus Psycho kennt.
Hm.
Ne? Und dann gibt's einen Schnitt und auf einmal sitzt da Laurie Metcalf drin und redet mit ihm.
Ja.
Und dann ist dir relativ klar, wenn du nicht gerade auf dein Handy geschaut hast, dass diese Mutter nur in seiner Vorstellung existiert und mit ihm redet. Und diese Elemente gibt es aber nicht konsequent sozusagen. Was ich auch okay finde, also ich meine, ich bin ja dafür, wenn dem Zuschauenden die Verantwortung dafür gegeben wird, das einzuordnen in einer Serie. Mein Problem ist eher, dass ich die Folge langweilig inszeniert finde, dass ich die Fantasie-Szenen fantasielos finde und mir da wenig, also mein Hauptproblem mit der Serie ist gar nicht so sehr, dass Fantasie und Realität verschwimmen oder dass Ed Gein Morde angedichtet werden, die ihm gar nicht nachgewiesen wurden, so was auch passiert, weil wenn ich die Wahrheit sehen will, dann lese ich halt ein Buch oder einen Wikipedia-Eintrag über Ed Gein und bei einer Serie erwarte ich eine größere Fiktionalisierung und auch eine Deutung und Interpretation von seinen Taten. So, also es macht die Serie auch interessanter als die 1000 True-Crime-Dokus, die es gibt und über die wir im letzten Podcast darüber geredet haben.
Aber ich denke schon, dass es auch Menschen gibt, die da halt rangehen und sagen, ich will jetzt was über diesen Menschen noch erfahren. Und für die ist es dann vielleicht die falsche Serie, wenn da ganz viele Filmreferenzen eingestreut
komplett
werden.
Komplett die falsche Serie. Also vor allem auch, wenn man dann eben, was ich sagen würde, einen Großteil des Publikums vor sich hat, was für mich realistisch ist und nicht zynisch, das vielleicht gar nicht so voll aufmerksam dabei ist. Und dann denkt eben, dass die Ilse Koch von einem jüdischen Golem gekillt wurde. Was in der Folge halt, in der Serie halt irgendwie auch so vorkommt und suggeriert wird. Und das ist, also ich möchte nicht so den Alarm schlagen mit, oh mein Gott, Leute gehen mit dem falschen Bild von Ed Gein aus der Serie, weil wen interessiert's, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und ich glaube, das ist noch das geringste Problem. Mein Problem ist nur, dass die Serie so hohe Ansprüche hat bei ihren Themen und so tolles Grundkonzept, aber alles so konventionell und langweilig ist, dass man sich dann durch 8 Folgen quält, um irgendwann zu dem Punkt zu kommen, wo dann halt das größte Eigentor, was ich seit langem in irgendeiner Serie gesehen habe, kommt, wo sich die Serie nämlich mit einer ästhetisch anspruchsvollen anderen Serie vergleicht direkt. Und das ist eben mein Tante, was für mich wirklich eine brillante, ist mein Tanner ist für mich wirklich ein Meisterwerk, so das halt nie fortgesetzt werden wird, weil es halt schafft, mit filmischen Mitteln dich nicht nur in die Psyche von jemandem hineinzuziehen, sondern quasi vollkommen schreckliche Bilder vor deinen Augen entstehen zu lassen, einfach durch Worte und
ohne
Sounds.
Das zu zeigen, genau.
Und dann hast du halt eine Serie wie Ed Gein, die über erstmal 7 Folgen hinweg wirklich gar nicht genug sehen kann von den Körperteilen, die der Ed Gein da ausgräbt und verarbeitet, von den sexy Morden, dir irgendwie voll zieht an den Frauen, egal ob es wirklich passiert ist oder nicht. Also es ist immer auch sexuell aufgeladen, was er tut, was ja auch okay ist, aber es wird halt wirklich, also spätestens wenn dann die Psychoszene rekreiert wird, denkt man, ach Mensch, wie alt seid ihr denn? So, ja, dass euch das aufgeilt.
Würdest du aber sagen, die Gewaltdarstellung steigert sich hier nochmal im Vergleich zu Staffel 1 und 2, die ja auch schon sehr gewalttätig waren?
Also ich fand die Serie, die dritte Serie jetzt viel, viel ekliger. Mhm. Also bei der ersten habe ich eher so ein, das ist auch wieder mir aufgefallen, als ich die erste Folge nochmal geschaut habe von der damals, ja, da ist mein Problem oder da ist das Unangenehme kommt bei mir da nicht von der Gewaltdarstellung, sondern von dem Fakt, dass ich fast schon riechen kann, wie es bei Jeffrey Dahmer in dem Apartment stinkt. So, also so dieses ekelerregende Grundgefühl der damals, er war sehr eindringlich und durchdringend. Ich kann mich da gar nicht mehr groß an Gewaltdarstellungen erinnern. Mhm. So, sondern ich sehe Evan Peters Gesicht und die Farbe seiner Wände und den Blutfleck auf seinem Bett und weiß mehr, als ich eigentlich jemals wissen wollte über diese Person.
Ja.
Und in der zweiten Staffel ist die Gewalt, zumindest wenn es um den Mord an den Eltern geht, ja sehr übertrieben. Also es wird gerade in der ersten Folge, wo es gezeigt wird zum ersten Mal.
Also ich kann mich schon sehr intensiv erinnern, wie der Javier Bardem der Kopf weggeschossen wird.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen so überzeichnend, weil es halt Javier Bardem ist, den der Kopf weggeschossen wird. Und das hat sowas wie, ist das wirklich eine realistische Darstellung oder wird uns schon so eine verarbeitete,
so ein übersteigertes Horrorbild,
Darstellung gezeigt, so. Und das wirklich Grausame in der Serie ist dann eher, wenn der Sohn die Missbrauchsgeschichte halt erzählt. Und da kommt die Serie so am ehesten ran an das Gefühl, was einem Mindhunter gibt, weil es halt nur vor deinen Augen passiert.
Ja.
Und die Ed Gein-Serie ist so komplett überzeichnet, also von der Darstellung, die Charlie Hunnam auserwählt hat mit seiner Fispelstimme, die er angeblich auf irgendeinem Tonband gehört haben will, was seine Entscheidung ist, ist gut. Die deutsche Synchro ist noch viel, viel schlimmer. Also wenn ihr es schaut, dann eher im Original, würde ich sagen. Das ist halbwegs erträglich. Bis hin zu dem Casting der anderen Figuren, die alle so irgendwie voll, also ich weiß nicht, die sind alle karikaturesk. Also es gibt gute Darstellungen in der Serie. Leslie Manville spielt ja eins seiner Opfer. Sie hat so ein Anschein von Empathie sogar.
Das ist ja schon die zweite Figur aus der Seidene Faden, die hier rüber gewechselt ist, neben Vicky Krieps.
Große Paul Thomas Anderson Fans im Casting Department neben Vicky Krieps. Auch Laurie Metcalf, die seine Mutter spielt, spielt diese herrische, schreckliche Mutter durchaus eindringlich, aber ist gleichzeitig halt wie so ein Abziehbild von der Mutter aus Psycho, die sich Norman Bates da immer imaginiert.
Ja.
Das heißt, dieses Make-up von Tom Holland habe ich ja schon erwähnt. Das heißt, man ist voll mit diesen Leuten, die irgendwie aufgekratzt sind und übertrieben. Und zwischendrin ist dieser betont kindlich naive Superkiller Ed Gein, der Leichenfledder, der von Hunnam halt auch so ein bisschen fast schon wie eine Rami Malek-Darstellung gespielt wird. Das hat mich sehr an seinen Freddie Mercury aus Bohemian Rhapsody erinnert, nur mit besseren Zähnen. Und nicht ganz so grausam, in der Darstellung zumindest. Und das heißt, die Serie ist von Anfang an überzeichnet. Das heißt, man ist nie so nah dran an der Figur wie bei Dahmer zum Beispiel. Durch Evan Peters recht naturalistische, zurückgenommene Darstellung von diesem Mann.
Ja.
Und hinzu kommen dann diese ganzen Popkultur-Elemente. Und das macht dann alles so übertrieben, dass man dass man immer distanziert ist. Und das Einzige, was einen wirklich reinholt, wenn man so will, ist die Gewaltdarstellung. So, also dieses Ekel, also das, wo man wirklich was fühlt,
ja,
meine ich, ne?
Okay, okay.
Also ich fand die Serie, ich gucke viel Mist. Ich bin sehr offen gegenüber aller Arten von Gore und habe da eigentlich kein Problem mit. Und habe auch meine Nazi-Exploitation-Filme geschaut, die man halt so schauen muss, wenn man sich mit den Genres auskennen will. Aber was hier gezeigt wird, so dachte ich manchmal schon, oh, mir kommt's gleich hoch.
Okay.
Einfach weil die Kamera halt nicht genug bekommen kann von den Nippeln, die man auf irgendeinem Stuhl, den er gebastelt hat, noch erkennt.
Mhm.
Und solche Geschichten. Und das fand ich halt einfach so, ja, das ist Teil seiner Welt, die er sich selber geschaffen hat, in seinem Haus. Aber gleich, was will denn die Serie mir damit sagen? Will sie kritisieren, wie die Popkultur Ed Gein ausgeschlachtet hat, aber gleichzeitig macht sie ja dasselbe auch gerade so. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass da niemand so richtig wusste, was das soll.
Ja,
was wir gerade machen.
Das kann ich total nachvollziehen, dass da die Trennschärfe nicht mehr vorhanden ist zwischen Anprangern und gleichzeitig mitmachen.
Und am schlimmsten, neben diesem Eigentor, sich mit einer wirklich gut inszenierten Serie zu vergleichen, was halt in der Mindhunter-Folge, in der achten Folge passiert, am schlimmsten fand ich dann aber, dass dann auch noch Ted Bundy-Taten gezeigt werden.
Okay, wie
weil
passt der da rein?
Die Idee ist sozusagen, Ed Gein wurde von Ilse Koch inspiriert. Das sind so seltsame Sätze, die ich nie dachte, dass ich sie in meinem Podcast sage. Ed Gein wurde von Ilse Koch inspiriert, hat Psycho, Texas Chainsaw und so weiter inspiriert. Er hat aber auch so eine Art Mentorstellung durch seine Taten für andere Serienkiller gehabt.
Mhm.
Das heißt, Jerry Brudos, den ich ja schon erwähnt habe, der auch in Mindhunter vorkommt, wird vor diesem Kontext auch interviewt, so dass er auch Ed Gein irgendwie kannte. Und Ted Bundy ist zum Zeitpunkt, als er dann auftaucht, noch frei und am Wirken, sozusagen. Das heißt, du siehst dann, eine Folge beginnt wirklich so wie eine berühmte Szene aus Zodiac von David Fincher.
Ja.
Sehr ein Killerfilm, wo er am Wasser der Zodiac-Killer so ein paar überfällt. Das ist eine der schlimmsten Szenen, die ich jemals in irgendeinem Film gesehen habe, im positiven Sinne. So, und eine Folge von der Ed Gein-Serie beginnt halt nicht mit Ed Gein, was man erwarten würde, oder Alfred Hitchcock oder wem auch immer, sondern halt mit Ted Bundy, Massenmörder und Serienkiller, der halt einfach eine Frau anlockt und dann überfällt, tötet und so. Das heißt,
Ed Gein hat selbst nicht genug Leute umgebracht, deshalb müssen wir noch andere rein,
und
die
es
inspiriert
reicht
hat.
Nicht nur, Ed Geins Taten zu sehen, die imaginierten Taten von Ed Gein zu sehen, die Haushaltsmöbel von Ed Gein zu sehen, seine Gespräche mit einer Leiche zu sehen, die Norman Bates-Morde zu sehen, die Leatherface-Morde zu sehen, die auch nachgestellt werden Kettensäge, sondern wir müssen dann noch Ted Bundy am Wirken sehen. Und als wäre das nicht genug, sozusagen. Hier ist noch mehr Brutalität, weil wir nichts zu erzählen haben.
Ja, das ist natürlich sehr schade. Ich merke schon, du hast eine sehr kritische Sicht auf diese neue Serie oder Staffel. Gibt's denn auch was du sagst, das hat dir dann doch gefallen, wo du einen Pluspunkt anrechnen kannst? Ich habe zum Beispiel viel im Internet auch gelesen, dass Leute sich dann doch sehr mit Charlie Hunnam beschäftigen konnten und es toll fanden, wie er da dieses Monster darstellt mit hoher Stimme und dass er ganz anders spielt als sonst. Ich muss sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich dachte eher so, jetzt nur, weil man jemanden ein hängendes Augenlid verpasst und trotzdem seinen Bodybuilder-Körper zeigt und ein bisschen die Stimme verstellt, weiß ich nicht, ob ich sage, das ist jetzt eine ganz tolle Performance, aber offenbar hat es Menschen gefallen. Gab es bei dir sowas, wo du gesagt hast, oh, da hat die Serie dann doch mal den richtigen Ton getroffen oder eine Entscheidung, die dir gefallen hat?
Also ich würde sagen, im Finale gibt es so ein paar Momente, wo ich das Gefühl habe, dass Charlie Hunnam die Rolle versteht,
Okay. Die
er spielt. Also da gibt es so ein paar Momente von leisem Pathos, die mich irgendwie auch berührt haben, wenn man so das, weil Ed Gein wurde ja gefasst und dann kam dann eine psychiatrische Einrichtung und hat da den Rest seines Lebens verbracht, so. Und es gibt, auch da werden dann wieder Morde fantasiert, der nicht begangen hat, aber es gibt dann so ein paar Momente in der letzten Folge, wo man das Gefühl hat, dass so eine tiefe Traurigkeit über sein Leben Ausdruck bekommt in der Darstellung von Charlie Hunnam, weil der Blick auf Ed Gein ja so im Wesentlichen ist, dieser Mann hätte einfach Hilfe gebraucht. So, er hätte irgendwie eine Art von Gesundheitssystem mit Blick auf mentale Gesundheit gebraucht und dann wäre das alles verhindert worden, was geschehen ist. Er müsste, wenn er woanders geboren worden wäre, wäre das vielleicht alles nie passiert.
Und er stand ja durchaus vor Gericht, aber wurde dann halt in Anstalten eingewiesen, aber das war dann nicht die Hilfe, die er in dem Zeitpunkt, das war schon zu spät, oder?
Da war es zu spät, genau. Also es wird eben so dargestellt, er kam bei dieser Mutter zur Welt, in dieser Welt, die so in der sehr so minimal als brutal gezeigt, also es gibt halt eine Szene, wo er als Kind im Unterricht sitzt und von dem Genozid an den Native Americans halt erfährt auf eine recht brutale Art und Weise. Also eine Szene, das ist seine Kindheit im Wesentlichen. Und wenn er irgendwie Zugang Oder wenn diese Welt damals schon Verständnis für mentale Gesundheit gehabt hätte, dann hätte ihm vielleicht geholfen werden können. Mhm. Weil er ja auch mit Schizophrenie diagnostiziert wurde später. Also diesen Pathos, diese Traurigkeit, die habe ich schon gespürt und die verdankt die sehr, glaube ich, auch primär Charlie Hunnams Darbietung. Aber dann gibt es halt in dem Finale dann irgendwelche random Sexszenen mit anderen Serienkillern. Also es gibt eine Szene, wo er sich erträumt, wie er durch eine Reihe von diesen Serienkillern geht, die ihm alle zujubeln.
Oh nein.
Und dann endet die Serie auf so einem Punkt, wo ich auch dachte, oh, mit seiner Mutter auf der Veranda, wo ein berühmter Satz aus Psycho paraphrasiert wird, wo ich auch dachte, oh, das ist alles, ihr habt die Serie damit begonnen und alles, wo ihr hinfindet, ist, er hatte eine problematische Beziehung mit seiner Mutter. Na, vielen Dank, dafür habe ich keine 8 Folgen gebraucht.
Ja.
Was ich noch mochte, ist eben einfach so die Ambition. So, das respektiere ich schon. Weil man hätte die Serie halt in 4 Folgen auch ganz einfach gerade nicht erzählen können. Stattdessen wird eben so dieser Rundumschwung durch die Popkultur getätigt. Ich mochte auch die Besetzung. Ich mochte Laurie Metcalf und eben hier den kompletten Cast von Phantom Thread, der hier im Film vorkommt, außer Daniel Day-Lewis. Tom Hollander mochte ich, wenn man erstmal über sein Make-up hinweg sieht. Also die Besetzung ist schon 1A, abgesehen von Charlie Hunnam, wo ich einfach das Gefühl habe, erstens, er ist überfordert. Zweitens, die Serie ist zu lang, um ihm wirklich viele unterschiedliche Dinge zu tun zu geben, weil das ist nicht die Ed Gaines-Geschichte, ist eigentlich eine Note, die 8 Folgen lang immer wieder wiederholt wird. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Ich glaube, ein naturalistischerer Schauspieler als Hunnam hätte sich hier besser geschlagen.
Ja, verstehe.
Aber andererseits denke ich, das Konzept, die Serie so um Ed Gein aufzubauen, ist schon so problematisch, dass vielleicht auch andere gescheitert wären.
Sehr gut. Das klingt ja schon, als wären wir schon fast an einem Fazit angekommen. Jenny, willst du das irgendwie nochmal runterbrechen auf, was die Serie dir jetzt gegeben hat? Monster, die Ed Gein Story. Und ja, womit man da vielleicht entweder reingehen sollte oder auch nicht.
Also, ich würde es euch nur empfehlen, wenn ihr von allen anderen Serienkiller-Serien und so weiter gelangweilt seid und wirklich mal was anderes sehen wollt, dann ist, glaube ich, die Ed Gein-Story, so wie sie bei Netflix streamt, interessant zumindest. Wegen der besagten Ambition. Das Grundkonzept finde ich wirklich, wirklich spannend. Und als ich erstmal kapiert habe, dass er in die Richtung geht, weil ich wusste vorher nicht, dass das passieren wird, war ich auch so, huch, jetzt wird's ja vielleicht doch nochmal interessant hier. Leider war das alles gegen die Wand gefahren. Ist viel zu lang, langweilig und auch langweilig inszeniert. Für eine Serie, die so viel mit Imagination sich beschäftigt, ist sehr wenig Imagination in der Serie drin, auch inszenatorisch gesehen. Und ich finde, sie versucht zu viel einfach so Edge, künstlich Edge reinzubringen, gerade mit dieser Ilse Koch-Geschichte. Ja. Und das ist eigentlich so mein Fazit. Tolle Grundidee, schlechte Ausführung.
Ich glaube, dann werde ich es auch nicht mehr zu Ende gucken, was ich mir vorher schon dachte, obwohl ich ja deine Liste sehr interessant fand. Ich packe die euch auch mal in die Shownotes. Du hast eine schöne Übersicht geschrieben, welche Filmeinflüsse da alles drin sind, wo zitiert wird. Das ist dann doch ganz spannend. Also lest euch die durch und dann schaut ihr Mindhunter.
Mindhunter würde ich immer eher empfehlen, ja.
Genau. Nun, sehr danke dafür, Jenny. Vielleicht gucken wir noch ganz kurz. Ist ja nicht so, dass Monster schon zu Ende ist, sondern es ist tatsächlich auch schon eine 4. Staffel bestätigt und es ist auch schon die Person bestätigt, mit der sich die 4. Staffel beschäftigen wird, nämlich Lizzie Borden.
Ja, Lizzie Borden, das ist für mich wieder, das ist ja schon länger bekannt, also bevor die Ed Gein-Serie überhaupt rauskam. Als ich das gelesen habe, hatte ich dieselbe Reaktion wie bei Ed Gein. Mhm. Klingt für mich so ein bisschen wie Menendez-Brüder 2.0, also Lizzie Borden ist ein berühmter Fall aus dem Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wo eine Tochter, ich glaube, ihrem Vater und ihre Stiefmutter, auf jeden Fall ihre Familie, soweit sie anwesend war, mit einer Axt ermordet haben soll, war damals auch groß in der Öffentlichkeit, gerade so diese Idee, eine Frau mit einer Axt wird zur Mörderin. Also
das gab's da noch nie.
Ja.
Das war eine Sensation der dunklen Art.
Ja, und es gibt unzählige Filme über Lizzie Borden. Ich habe auch erst vor 2-3 Jahren einen in Venedig gesehen mit relativ bekannter Besetzung.
Serien gibt's auch schon.
Serien, und ich war sofort gelangweilt.
Ich dachte auch so, also meine erste Reaktion war, es ist ja schön, dass ihr jetzt auch mal eine Frau eine Staffel gebt, nachdem ihr drei Killer-Männer behandelt habt. Aber warum jetzt gerade die bekannteste von allen, die wir schon so häufig gesehen haben? Und klar, der Cast klingt irgendwie auch interessant. Also wenn ich mir angucke, Rebecca Hall spielt die Stiefmutter Abby Borden. Die Ella Beatty kenne ich noch nicht so. Als Lizzie Borden kennt man vielleicht aus Feud, auch eine Ryan Murphy-Serie, oder If I Had Legs, I'd Kick You. Vicky Krieps kehrt zurück. Da habe ich mich dann gefragt, wird es jetzt so ein AHS-Anthologie-Prinzip, dass Leute neue Rollen spielen und aber zurückkehren in derselben Serie? Die wird die Magd Bridget Sullivan spielen, die auch eine bedeutende Rolle hat in dieser Geschichte. Billy Lord ist dabei, Jessica Barden. Also es ist schon anscheinend jetzt ein weiblicher Fokus, der dann mal gelegt wird, was ja eigentlich schön ist. Aber andererseits, warum? Warum Lizzie Borden?
Ja, also ich habe die Serie schon komplett in meinem Kopf, obwohl es noch gar nicht gedreht wurde. Ich habe schon eine Ahnung davon, wie ja so die queeren Untertöne, die Lizzie Borden ja nachgesagt wurden, dass sie diese Beziehung zu einer Frau hatte damals, was ja damals verpönt war, und dass das wieder eine Rolle spielt. Und ich finde das halt immer so traurig, weil ich finde es ja gut, dass solche queeren Themen auch in so einem Genre-Rahmen thematisiert werden. So, aber dann wird halt das einmal ausgeschlachtet und auch so als Spektakelelement benutzt, gerade bei der Men in the Serie ja auch. Und deswegen,
bei Dama ja auch. Also,
bei Dama auch. Und deswegen habe ich schon meine Befürchtung, was die neue vierte Monsterstaffel angeht, ja.
Aber so wie ich dich kenne, wirst du trotzdem mal reingucken,
natürlich,
wenn sie dann da ist. Vielleicht hören wir uns dann wieder. Mal gucken, Jenny. Wir werden mal sehen, wie sich jetzt Monster, die Ed Gein Story hält in den Netflix-Charts. Aktuell ist sie ja sehr weit oben. Aber ja, vielleicht hat das Phänomen ja einen neuen Aufwand, wir werden es herausfinden. Oder es stürzt irgendwann ab und wir können sagen, okay, wir lassen die Monster jetzt hinter uns und können uns neuen Netflix-Serien zuwenden.
Die Monster werden begraben.
Danke auf jeden Fall, Jenny, hier fürs Einsteigen und Erklären dieser Serie, die ich nicht gesehen habe, aber du sehr intensiv. Ich hoffe, ihr hattet da auch Spaß dran. Schickt uns gern euer Feedback, wie immer. Und wenn ihr noch mehr hören wollt zu True Crime, dann scrollt euch mal ein Jahr zurück oder googelt einfach Streamgestöber True Crime. Da haben Jenny und ich uns auch schon etwas genauer über das Genre ausgelassen. Dann danke, Jenny, und bis zum nächsten Mal. Und euch da draußen sage ich, streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.